Die Revolutionen von 1848 hingegen wurden nicht im Krieg geboren. Bei aller Grausamkeit waren die Kriege, die durch die Revolutionen in Italien, Süddeutschland und Ungarn ausgelöst wurden, konterrevolutionäre Polizeiaktionen, die größtenteils ein Ende fanden, sobald die Ordnung wiederhergestellt war. Sie dienten eher dazu, die Revolution zu stoppen, als ihre Ideologie zu verbreiten. Eine kontinentale, revolutionäre Macht, die in der Lage gewesen wäre, eine Ideologie mit Waffengewalt zu verbreiten und zu verkörpern, wie es im Frankreich der 1790er Jahre oder im napoleonischen Frankreich der Fall war, ist nie entstanden. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Mitte des 19. Jahrhunderts ein Zeitalter globaler Ruhe war. Das Gegenteil ist der Fall. Es war eine Phase endemischer weltweiter Gewalt, in der die Kriege verstreut, dezentralisiert und daher meist von geringer Intensität waren. Das Besondere an diesen Jahren und der große Unterschied zur vorangegangenen revolutionären Welle war das Fehlen eines groß angelegten Plans oder eines zentralen Nervensystems, die sie miteinander verbunden hätten. Das erklärt auch, warum die kausalen Zusammenhänge so viel schwächer werden, sobald wir den Einflussbereich der europäischen Staaten und ihrer Imperien verlassen. Es ist eine verlockende Vorstellung, dass es irgendeine Verbindung zwischen den europäischen Revolutionen von 1848 und dem größten außereuropäischen Aufruhr jener Zeit, dem Taiping-Aufstand 1850 bis 1864, gegeben haben muss. Einem gewaltigen Bürgerkrieg zwischen der Qing-Dynastie und der millenaristischen Bewegung vom Himmlischen Reich des großen Friedens, der zwischen 20 und 30 Millionen Menschenleben kostete. Und doch war es bisher nicht möglich, irgendeinen Beweis für einen direkten Zusammenhang mit den Umwälzungen in den europäischen Städten in der Mitte des Jahrhunderts zu finden. Nichts spricht dafür, so der Historiker Jürgen Osterhammel, dass die Taiping-Rebellen in China auch nur das Mindeste von der 48er-Revolution in Europa gehört hatten. Das soll keineswegs die Bedeutung der Revolutionen von 1848 schmälern, aber es erinnert uns daran, dass es einen großen Unterschied ausmacht, ob man eine Geschichte der Revolutionen schreibt, die globale Resonanzen berücksichtigt, oder eine Globalgeschichte des Jahres, in dem sie stattfanden. Im Jahr 1848 musste die Kunde von der Revolution in Zivilkleidung verbreitet werden. Sie fand Widerhall in Cafés und politischen Clubs und zirkulierte in kommunikativen Netzwerken, die unvergleichlich dichter, sozial breiter aufgestellt und komplexer waren als die des späten 18. Jahrhunderts. Die unvorhersehbaren, vielschichtigen Gespräche, die sich daraus ergaben, waren das Ergebnis einer Ära spektakulärer intellektueller Biodiversität. Die daraus resultierenden Veränderungsprozesse waren nicht weniger tiefgreifend oder wichtig als die nach 1789. Sie waren nur subtiler.